Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Alle Jahre wieder am 20. September, am Weltkindertag, wird an die Rechte der Jüngsten erinnert. Dass die Kinderrechte gesetzlich gestärkt werden sollen, hatte sich die letzte und auch diese Bundesregierung zumindest ins jeweilige Koalitionspapier geschrieben. Und seit ungefähr 20 Jahren wird offen thematisiert, was über Jahrzehnte ein Tabu war. Die sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Institutionen, in denen gerade sie eigentlich geschützt sein müssten. In der Schule, der Kirche, den Vereinen und der Familie. Von 2016 an führte die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt 1600 Gespräche mit Betroffenen. 2020 wurde das Strafrecht rund um den Tatbestand verschärft. Und dennoch erschüttern immer wieder neue Fälle von Kindesmissbrauch die Gesellschaft. Ob auf dem Campingplatz, in der Schrebergartensiedlung, im Nachbarhaus. Viel zu lange haben viel zu viele Erwachsene weggesehen. Wie man dieses Wegsehen überwinden und hinkommen kann zu einer Kultur des Hinsehens und Handelns, war Thema der diesjährigen Bad Homburg Conference von Goethe-Universität Frankfurt und Werner-Reimers-Stiftung. Expertinnen und Experten aus Politik und Wissenschaft kamen hier zusammen, aber vor allem Betroffene kamen zu Wort.
Ich bin Anfang der 1960er Jahre geboren. Ungefähr mit 7 Jahren fingen die ersten Anbahnungen seitens meines Ersttäters an.
Nach der Konfirmation bildete sich dann eine Jugendgruppe rund um den Pastor. Dort fingen die ersten Grenzüberschreitungen an. Über Vertrauensspiele, in den Arm nehmen und so. Und das war auch diese Zeit, wo man ja locker sein musste.
So begannen die Leidensgeschichten von Ingo Fock und Katharina Kracht. Hier gelesen von Schauspielern und so veröffentlicht auf dem Internetportal der Unabhängigen Aufarbeitungskommission, auf dem Betroffene von sexueller Gewalt im Kindesalter ihre Geschichte erzählen können.
Ich musste dann zu ihm ins Pfarrhaus kommen, wenn seine Frau arbeitete. Er hat erwartet, dass ich jede mögliche Minute mit ihm verbringe. Und ich habe das auch gemacht. Ich habe ihn total angebetet. Gleichzeitig war ich kreuzunglücklich, weil mich das von meinen Freundinnen trennte und weil ich das alles geheim halten und seine Frau anlügen musste. Ich habe ganz oft bitterlich geweint.
Ich hatte Glück, dass ich in der Folge an gute Therapeuten geraten bin. Das war eine harte Zeit. Den Weg musste ich mir selbst erarbeiten. Aber ich war sehr froh, dass sie sich auskannten und mich so genommen haben, wie ich bin.
Mittlerweile engagieren sich Ingo Fock und Katharina Kracht für die Aufarbeitung dieser Verbrechen. Ingo Fock ist erster Vorsitzender des Vereins gegen Missbrauch e.V. in Göttingen. Katharina Kracht ist Mitglied der Expertinnengruppe gegen sexuelle Belästigung von Kindern und Jugendlichen beim Bremer Senat. Ihr Anliegen, das sie auch in Bad Homburg formulierten:
Wir brauchen tatsächlich auch eine zuhörende Gesellschaft. Und zuhören bedeutet, die Worte verstehen und verinnerlichen und nicht nur das hören, was man hören möchte, sondern das Gesamte hören.
Auch und gerade, weil das Thema so unangenehm ist, so angst- und schambehaftet, sind die Vermeidungsstrategien weit verbreitet, weiß Katharina Kracht aus eigener Erfahrung.
Ich muss mich damit auseinandersetzen. In meinem Fall, dass ich selber Gewalt erfahren habe, das ist ja auch was, was man vielleicht lieber verdrängt. Ich muss mich vielleicht damit auseinandersetzen, dass ein Kollege oder eine Kollegin von mir Gewalt ausübt, dass die Nachbarn Gewalt gegen ihre Kinder eventuell ausüben oder in meiner eigenen Familie Gewalt gegen Kinder ausgeübt wurde oder Gewalt gegen Kinder ausgeübt wird.
Wie reagiere ich denn, wenn das plötzlich sozusagen mir berichtet wird von meinem Kind oder von meinem Sprössling, dass irgendein Familienmitglied oder sonst irgendwas übergriffig ist und es nicht gleich in die Abwehrreaktion geht? Das darf nicht sein, das kann nicht sein, sondern tatsächlich das erstmal als möglich für sich wahrnimmt, um dann darüber nachzudenken, was tue ich jetzt?
Damals, als der vermeintlich nette Nachbar bei der Hausaufgabenbetreuung oder der Pastor, den alle so toll fanden, begannen, die Kinder zu manipulieren, sie dabei immer mehr unter Druck zu setzen und ihnen schließlich körperliche und seelische Gewalt anzutun, hat ihnen genau das gefehlt. Eine Person, die ihnen zuhört, ihnen Glauben schenkt, nachfragt und handelt. Vor allem aber:
Eigentlich hätte ich Erwachsene gebraucht, die Täterstrategien kennen. Das hätte ich gebraucht und das ist für mich heute einer der wichtigsten Sachen, dass wir als Erwachsene, wenn es um Kinderrechte geht, wenn es um Rechte von Jugendlichen geht, ich finde, wir müssen mit den Erwachsenen anfangen, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie Täter vorgehen, Täterinnen, und dass wir dann auch wissen, wie wir eingreifen. Und es muss natürlich Möglichkeiten geben, einzugreifen.
Denn sexualisierte Gewalt passiert nicht spontan, sagt Katharina Kracht.
Sexualisierte Gewalt ist ein Verbrechen, was geplant wird. Und das ist ein Unterschied zu anderer Gewalt. Andere Gewalt passiert teilweise einfach spontan. Sexualisierte Gewalt wird planvoll angebahnt. Täter haben Strategien. Und Erwachsene müssen sich mit Täterstrategien auseinandersetzen. Und wer das im Radio hört, kann einfach mal Täterstrategien googeln und dann gibt es dazu Informationsmaterial.
Dass Menschen, die sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ausüben, nicht ohne weiteres erkennbar sind, beschäftigte auch Kerstin Klaus, seit dieser Legislaturperiode die Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs.
Täter und manchmal auch Täterinnen können diese Stellung, die sie haben, genau deswegen dem Kind gegenüber so gut ausnutzen, weil natürlich sie nicht nur Täter und Täterinnen sind, sondern weil sie Vertrauenspersonen sind, weil sie Menschen sind, die helfen, weil sie Menschen sind, die Zugänge bieten.
Hinsehen lernen bedeutet deshalb auch den Schulterschluss, den Erwachsene bei dem Thema Kindesmissbrauch in der eigenen Familie, dem Freundes- oder Kollegenkreis automatisch hätten, zu durchbrechen und zuzulassen, das Undenkbare zu denken. Nämlich, dass Menschen, die die Nähe zu Kindern suchen und einen vertrauensvollen Eindruck machen, trotzdem kriminell sein können.
Und bei diesem Tabu, sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen, sind wir bei diesem Schulterschluss noch viel schneller. Und das liegt an dem ganz einfachen Mechanismus, dass jede erwachsene Person sich vorstellen kann, was das bedeuten würde, wenn er sie mit dem Vorwurf sexueller Gewalt konfrontiert worden wäre. Wenn das nicht die Person dieses Trainers wäre, sondern wenn das ich bin, die Trainerin.
Das, was wir auch beispielsweise aus der Arbeit in der unabhängigen Aufarbeitungskommission gelernt haben, ist, dass es eine ganz große Angst gibt, jemanden zu Unrecht zu verdächtigen.
Meint auch Sabine Andresen, Professorin für Sozialpädagogik und Familienforschung an der Goethe-Universität Frankfurt, von 2016 bis 2021 Vorsitzende der unabhängigen Aufarbeitungskommission und Programmleiterin der Bad Homburger Konferenz. Deswegen sei es wichtig, dass es in solchen Fällen Ansprechpartner gebe, in jeder Schule, in jedem Sportverein, in den Kommunen.
Was wichtig ist, ich muss, wenn ich einen Verdachtsfall habe und auch die Angst, es könnte falsch sein und dann zerstöre ich vielleicht das Leben eines anderen, ich muss damit nicht alleine bleiben. Ich kann mich beraten lassen. Ich kann ein wenig mehr Sicherheit gewinnen in der Art und Weise, wie ich den Verdacht erkannt habe. Das Bauchgefühl, das ja manchmal zuerst einsetzt. Also das, glaube ich, muss noch viel mehr in unsere Köpfe. Wir müssen es nicht alleine lösen. Wir können uns dem noch mal nähern, indem wir uns beraten lassen.
Schutzkonzepte sollten also in allen Schulen, in Kirchengemeinden und Sportvereinen selbstverständlich sein. Sabine Andresen.
Ich würde mir wünschen, dass wir dahin kommen, dass Mütter und Väter, bevor sie ein Kind im Sportverein anmelden, genau danach fragen, wie sieht eigentlich ihr Schutzkonzept aus? Kann ich mir das mal anschauen? Kennen die Kinder das? Und dass sie auch bei Elternabenden in Schulen das zum Thema machen.
In einem Schutzkonzept ist zum Beispiel vorgeschrieben, dass es Ansprechpartner geben muss, die sich im Thema sexualisierte Gewalt an Kindern fortgebildet haben und die wissen, wie man in einem solchen Verdachtsfall weiter vorgehen muss, an wen man sich wenden kann. In den letzten Jahren sind solche Schutzkonzepte durchaus entwickelt worden, doch werden sie auch umgesetzt? Um das herauszufinden, müsse man in den Schulen, den Vereinen und Institutionen nachfragen, regelmäßig, so die Bundesbeauftragte Kerstin Klaus. Dann könne man gleichzeitig endlich genaue Daten darüber bekommen, wie oft Straftaten gegenüber Kindern verübt würden. Eine Forderung, die Sabine Andresen teilt.
Also das ist auf jeden Fall ein ganz zentraler Ansatz, dass man in Schulen Kinder und Jugendliche befragt zu ihren Erfahrungen. dass damit aber zugleich auch einhergeht, dass Schulen Angebote bekommen, Unterstützung bekommen, auch Lehrkräfte eben Wissen erwerben. Also diese Verknüpfung von wissenschaftlichen Datenerhebungen und daraus resultierenden Erkenntnissen mit ganz konkreten, praktischen, pädagogischen Maßnahmen und Angeboten.
12,4% der Erwachsenen haben Missbrauch und Gewalt in der Kindheit erlebt. Wenn man diese Zahl auf heute überträgt, säßen in jeder Schulklasse im Durchschnitt 2 betroffene Kinder. Diese Zahl geht zurück auf den vormaligen Bundesbeauftragten Johannes Wilhelm Röhrig. Dass ein Großteil dieser Straftaten innerhalb der eigenen Familie geschehen, darauf wies Ferdinand Sutterlüthi, Professor für Soziologie an der Goethe-Universität, hin. Zwar habe der Einsatz von Gewalt als Erziehungsmittel abgenommen, seitdem das strafbar sei, aber
es ist halt schon so, dass bei sexueller Gewalt gegen Kinder die Täter, Täterinnen sehr viel strategischer, taktischer vorgehen, dass sozusagen ein ganzes Netzwerk, das oft dahinter steht, dass Kinder geradezu zum Missbrauch angeboten werden. Da gibt es eine verstärkende Tendenz über das Internet.
Insofern dürfe das Hinsehen und im Verdachtsfall Handeln nicht an der Wohnungstür enden. Zwar sei es prinzipiell richtig, dass der Staat sich in innerfamiliäre Angelegenheiten nicht einmische, aber es sei eine gesellschaftliche Aufgabe, die Vorstellung, Vater und Mutter seien immer gut für das Kind, zu relativieren.
Und auch vor dem Hintergrund dessen, dass gerade isolierte Kleinfamilien, also die wenig Kontakt nach außen haben, von niemandem beobachtet werden, ganz besonders häufig eben Gewalt gegen Kinder aufweisen. Und der Untertitel dieser Tagung lautete ja, dass man eine Kultur des Wegsehens überwinden sollte. Und das versuchen wir in vielen Institutionen, pädagogischen Institutionen, Sportvereinen und so weiter. Von allen werden Schutzkonzepte gefordert. Und warum man jetzt ausgerechnet bei der Familie nicht mehr hinsehen sollte, weil das so ein privater Raum ist, das leuchtet mir nicht ein. Und gerade vor dem Hintergrund der hohen Gewaltraten, die es nach wie vor in Familien gibt und insbesondere Gewalt gegen Kinder.
Dass nicht nur die Institutionen wie Kirche, Schule, Sportverein, sondern auch die Wissenschaft über Jahrzehnte versagt hat, als Verdachtsfälle von sexualisierter Gewalt gegen Kinder schon deutlich erkennbar waren, war Konsens auf der Bad Homburger Tagung. Mittlerweile findet das Thema mehr Beachtung, auch wenn es dringend nötig wäre, Kinderschutz und Kinderrechte, beispielsweise in der akademischen Ausbildung von Juristen, nicht nur als Wahlfach anzubieten. Auch in der Pädagogik sei Handlungsbedarf, meinte Sabine Seichter, Professorin für Erziehungswissenschaften an der Paris-Lodron-Universität Salzburg.
Also meines Erachtens wäre es unbedingt notwendig, dass in der universitären akademischen Ausbildung von angehenden Erziehungswissenschaftlerinnen, die dann ja vor allem in sozialpädagogischen Kontexten arbeiten, jenes Thema verpflichtend zur Sprache gebracht wird. Und da ist es auch bis heute so, es liegt am Engagement einzelner Hochschullehrerinnen, ob sie ihren Studierenden dieses Thema anbieten.
Auch andere Disziplinen können zur Sichtbarmachung des Themas beitragen. Historiker zum Beispiel verfügen über die Fähigkeit zum fundierten Quellenlesen, zum Zwischen-den-Zeilen-Lesen eines Textes, etwa in einer kirchlichen Personalakte. Sie können erkennen, was eigentlich an Wissen über das Verhalten eines Täters vorhanden war, was unterschlagen oder verschwiegen wurde. Klaus Große-Kracht, Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, nutzte dieses Wissen bei der Aufarbeitung der Akten des Bistums Münster.
Das sind zum Teil sehr große Bestände, große Aktenmengen, wo sehr viel Wissen ist. Und über dieses Wissen verfügt bislang nur die Täterorganisation der katholischen Kirche. Und es ist wichtig, dass diese Informationen an die Öffentlichkeit kommen, auch damit sich die Betroffenen darauf beziehen können.
Dass Kinderrechte gestärkt, vielleicht sogar im Grundgesetz verankert werden müssten, war Gegenstand einer Podiumsdiskussion, bei der die hessische Landesschülerinnenvertretung Mia Totzek vor allem mehr Beteiligungsrechte von Jugendlichen forderte, wie zum Beispiel das Wahlrecht ab 16. Nur so fänden die Anliegen von Kindern und Jugendlichen wirklich mehr Gehör. Und Ingo Fock vom Göttinger Verein gegen Missbrauch ergänzt:
Wenn wir tatsächlich sagen, Kinder sind unsere Zukunft, und das ist, glaube ich, sehr unbestritten, dass das jeder so sagen würde, dann brauchen wir auch eine Haltung, Kindern sozusagen diese Zukunft zukunftsfähig zu machen. Und gerade im Bereich des sexuellen Missbrauchs ist es ja so, dass das die Lebensbiografie dauerhaft einschränkt.
Opfer sexualisierter Gewalt aber hätten ihr Leben lang mit dem Thema zu tun und leisteten teilweise Übermenschliches, um doch ein gutes, erfolgreiches und vertrauensvolles Leben zu führen. Vorsorge wäre vielleicht, sich selbst manchmal zu fragen:
Nehmen Eltern sich tatsächlich noch die Zeit, sich abends mal mit ihren Kindern hinzusetzen und zu sagen, wie war eigentlich dein Tag heute? Was hast du gemacht? Wo warst du denn im Internet? War irgendwie was doof oder wie auch immer? Das heißt, Zeit nehmen, dass Erwachsene sich für Kinder Zeit nehmen, um den Tag zu reflektieren, könnte ein ganz wichtiges Mittel sein, weil dann würden Eltern vielleicht auch kleine Anzeichen mitkriegen. Wenn die Tochter vielleicht nicht mehr zum Klavierlehrer möchte, aus irgendwelchen Gründen, dann kann man darüber sprechen. Aber wir leben in einer so schnelllebigen Zeit, dass tatsächlich die Kinder oftmals da hinten runterfallen. Und Zeit haben, glaube ich, ist tatsächlich etwas, das sollten wir uns alle unseren Kindern ermöglichen.
Eva-Maria Götz berichtete über die Bad Homburger Konferenz Kindheit und Gewalt, die für eine Kultur des Hinhörens, Hinschauens und Handelns plädierte.